Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu Musik und Medizin, das bekannte Gesundheitsmagazin auf Bayernwelle Südost. Und heute sind wir wieder live zu Gast in dem schönen Parkhotel, das traditionsreiche Haus im Herzen der Stadt Traunstein. Ja, fast jedes 10. Baby kommt heute zu früh auf die Welt. Vor einigen Jahren wäre es praktisch noch fast unmöglich gewesen. Heute jedoch haben Babys, die bei der Geburt 1500 Gramm und weniger wiegen, noch gute Entwicklungschancen. Dank der gewaltigen Fortschritte in der Frühchenmedizin und der Medizintechnik überleben heute bereits 90% dieser Neugeborenen mit guten Chancen, auch später ein normales Leben führen zu können. Und darüber werden wir heute sprechen. Und dazu begrüße ich meine Gäste heute Abend, der Chefarzt der Kinderabteilung, Professor Dr. Ulrich Bürger, und der Oberarzt der Kinderintensivstation, Dr. Tobias Trips, beide hier aus dem Klinikum Traunstein. Schön, dass Sie heute Abend für uns Zeit gefunden haben. Guten Abend.
Grüß Gott, Frau Stute. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass wir in dieser Sendung zu unseren Zuhörern reden können und hoffentlich einige interessante Details berichten können über die Chancen von Frühgeborenen, über die Probleme, die es bei diesen Kindern gibt, aber auch über die sonstigen Besonderheiten der Kinderklinik in Traunstein.
Ja, Herr Professor, dann auch gleich die erste Frage an Sie. Ab wann spricht man denn genau von einer Frühgeburt, also ab welcher Schwangerschaftswoche bzw. ab wie viel Gramm bei Neugeborenen?
Die Frühgeburt ist eigentlich definiert ab der 36. Bis zur 36. Schwangerschaftswoche. Das Gewicht selber hat mit einer Frühgeburt an sich nichts zu tun. Es gibt reife Neugeborene, die sehr wenig wiegen, und deswegen bezeichnet man sie dann als untergewichtige Neugeborene. Aber die Frühgeburt ist eigentlich rein über die Zeit definiert.
Herr Dr. Trips, woran bemerkt denn die Schwangere überhaupt, dass das Baby zu früh auf die Welt kommen will?
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Es ist so, dass der häufigste Grund, dass die Mütter merken, es ist eine Frühgeburt, vorzeitig einsetzende Wehen sind. Ja. Dazu können aber auch kommen, dass die Frauen Schmerzen im Unterleib haben, unter Umständen auch Blutungen oder gar ein vorzeitiger Blasensprung, der sich im Fruchtwasserabgang bemerkbar macht.
Welche sind denn die häufigsten Ursachen für eine Frühgeburt?
Die häufigste Ursache ist sicher eine Infektion, aber es können auch Anomalien der Gebärmutter vorliegen oder dass etwas mit dem Mutterkuchen, mit der Plazenta nicht in Ordnung ist. Häufig wissen wir auch nicht richtig, weshalb es zu einer Frühgeburt kommt.
Also sozusagen unklare Ursachen.
Unklare Ursachen gibt es auch, ja.
Spielt denn das Alter und Mehrlingsschwangerschaften auch eine Rolle?
Gerade Mehrlingsschwangerschaften, die bergen sicher ein gewisses Risiko für eine Frühgeburtlichkeit. Die Kinder kommen eigentlich meistens, sind Zwillinge oder noch mehr Kinder, sind zu früh auf die Welt. Und das Alter, je älter die Mütter sind, beziehungsweise auch je jünger die Mütter sind, ist auch eine gewisse Häufung da.
Wir hatten ja in der Vorbereitung auch nochmal darüber gesprochen, dass es manchmal auch familiär bedingt sein kann, also dass es auch in der Familie vielleicht Frühgeburten schon gab.
Kann durchaus sein, dass in einer Familie gehäuft Frühgeburten auftreten. Mhm. Es gibt aber auch häufig den Fall, dass einfach ohne, dass es in der Familie vorliegt, eine Frühgeburt auftritt.
Die Infektion, die Sie gerade nannten als häufige Ursache für Frühgeburtsbestrebungen, wie kann hier eine Schwangere rechtzeitig bemerken, dass eine solche zum Beispiel im Anmarsch ist? Oder kann man da vorbeugend auch etwas tun?
Also eine Infektion ist sicher ein Problem. Die Schwangere kann es eben dadurch merken, dass eventuell Wehen auftreten, dass sie sich nicht wohlfühlt, dass erhöhte Körpertemperatur wie auch bei sonst einer Infektion auftritt. Und ganz wichtig ist, wenn eine Schwangere solche Zeichen bemerkt, dass sie dann da frühzeitig den Kontakt zu ihrem niedergelassenen Kinderarzt sucht, wenn es in der Nacht oder am Wochenende ist, dann in die nächste Frauenklinik geht.
Spielt denn Stress, was wir also heutzutage ja praktisch jeder damit irgendwie zu tun hat, auch im Arbeitsleben und überall, auch eine Rolle als Auslöser für eine Frühgeburt?
Stress spielt wahrscheinlich eine Rolle, wobei es immer so die Frage ist, wie man mit dem Stress umgeht. Ja. Es gibt dann Frauen, die versuchen noch so in der Schwangerschaft alles Mögliche noch schnell zu erledigen, und dann sehen wir schon, dass es dann auch mal zur Frühgeburt kommen kann, oder man plant noch eine Urlaubsreise, und wir hier in der Urlaubsregion erleben es dann nicht so selten, dass dann Kinder hier zur Welt kommen, obwohl die Familie in einem ganz anderen Ort lebt.
Herr Professor Bürger, kann denn eine drohende Frühgeburt überhaupt noch aufgehalten werden?
Wenn sie rechtzeitig bemerkt wird, dann kann sie sehr wohl aufgehalten werden. Das liegt eigentlich daran, wenn die Frau die Wehen merkt und dann zu ihrem Frauenarzt geht und dieser die Frau dann einweist, dann kann man durch Tokolyse, das heißt, das sind Medikamente, die Wehen hemmen, die Frühgeburt sehr wohl zurückhalten.
Dann gibt es ja die Möglichkeit auch noch von einer konsequenten Bettruhe sozusagen, Beruhigungsmittel vielleicht, um das Ganze so ein bisschen auch noch für die Frau angenehm zu gestalten.
Die Bettruhe spielt sicher eine wesentliche Rolle in der Verhinderung der Frühgeburt. Beruhigungsmittel in dem Sinn gibt man heute nicht mehr so oft. Früher war es so, dass bei Frühgeborenen Bestrebung Valium gegeben wurde. Das macht man heute eigentlich nicht mehr. Wenn man was zur Beruhigung gibt, dann sind es eher sehr leichte Mittel, weil die Mittel sonst durch die Mutter auf das Kind übergehen und das Kind, wenn es dann frühzeitig zur Welt kommt, nicht kräftig genug atmet, weil es eben zu sehr beruhigt ist.
Ja, wir haben zuletzt gesprochen über die Möglichkeiten, wie man eine Frühgeburt verhindern kann. Nun, wenn man darüber nachdenkt, Klinikaufenthalt, Trennung von der Familie, Bettruhe, Medikamente mit nicht unerheblichen Nebenwirkungen und die ständige Ungewissheit, was aus dem lang ersehnten Nachwuchs im Mutterleib überhaupt wird, ist doch alleine schon eine enorme Belastung. Wer steht denn hier der Schwangeren bei der Meisterung dieser Situation überhaupt zur Seite, Herr Dr. Trips?
Wie Sie sagen, Frau Studer, das ist eine enorme Belastung, in der Regel natürlich für die Mutter, aber für die ganze Familie, wenn eben noch andere Kinder mit da sind, die zu versorgen sind. Und die Frauen sind ja wirklich dann oft Wochen, zum Teil Monate in der Frauenklinik, wenn es gelingt, die Frühgeburt aufzuhalten. Und da haben wir ein Team aus Frauenärzten, aus erfahrenen Schwestern, die den Müttern zur Seite stehen. Und seit Anfang dieses Jahres sind wir auch in der glücklichen Lage, dass wir über Psychologen verfügen, die dann auch die Mütter psychologisch unterstützen können.
An welcher Stelle wird denn dann der Neonatologe, also der mehr oder weniger für die Frühgeburt zuständig ist, in die Betreuung der Schwangeren mit einbezogen?
Wir haben in den letzten Jahren eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit der Frauenklinik etablieren können. Und dann ist es so, dass wir eigentlich schon am Aufnahmetag, das heißt, wenn eine Frau mit Frühgeburtsbestrebungen in die Klinik kommt, den ersten Kontakt zu den Schwangeren bekommen und können dann hier schon Fragen beantworten und mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Also auch ein bisschen Informationen über die Chancen für die Zukunft des Kindes geben.
Richtig, ja. Ganz am Anfang ist es natürlich erstmal wichtig, dass sich die Frau in die ganze Situation einfindet. Mhm. Und da versuchen wir einfach nur unterstützend da zu sein und zu sagen, wir sind da, wenn es zur Frühgeburt kommt, wir können uns um das Kind kümmern. Ja. Und dann die nächsten Tage, da kommen dann oft viele Fragen, die wir dann natürlich gerne beantworten. Und da geht es natürlich auch darum, Prognosen abzuschätzen.
Bekanntlich ist ja die Lungenfunktion bei Frühgeborenen schlecht oder nur sehr eingeschränkt. Für die Sauerstoffversorgung des Körpers gibt es hier die Möglichkeit, diese zu unterstützen?
Man kann bereits, wenn eine Frühgeburt droht, noch im Mutterleib etwas dafür tun, dass die Lunge noch etwas reift. Und da kann man ein Medikament geben, das ist ein Cortisonpräparat. Und das unterstützt eben nochmal die Lungenreife bei den Frühgeborenen schon im Mutterleib.
Wann beginnt man da mit so einer Lungenreifebehandlung? In welcher Woche ist das sinnvoll? Also ab welcher Woche?
Wenn es zu Frühgeburtsbestrebungen kommt, dann beginnt man damit eigentlich im Bereich der Grenze der Überlebensfähigkeit, die irgendwo 23, 24 Schwangerschaftswochen ist. Ja. Meistens beginnen wir mit der Lungenreifebehandlung so, dass es dann mit 24 Schwangerschaftswochen diese Behandlung abgeschlossen ist. Und man kann das auch ein zweites Mal geben, wenn dann die Frühgeburt sich doch noch aufhalten lässt und wir noch etwas Zeit gewinnen und es dann vielleicht doch noch mal eine kritische Situation gibt. Und dann kann man es bis so zur 32. Schwangerschaftswoche geben.
Jetzt sind Sie ja hier in Traunstein im Klinikum bestens ausgestattet und mit allen Möglichkeiten. Ist es denn wichtig, in welche Geburtsklinik man sich als Schwangere begibt und um mit Frühgeburtsbestrebungen zum Beispiel richtig behandelt zu werden?
Also wenn es um eine drohende Frühgeburt geht, dann ist es wichtig, dass sich eine Schwangere in einem Perinatalzentrum vorstellt, wo auch eine Kinderklinik angeschlossen ist, die in der Lage ist, Frühgeborene zu versorgen, was wir hier in Traunstein auch gewährleisten können.
Können wir vielleicht noch mal kurz den Begriff perinatal noch mal erklären?
Perinatal heißt einfach rund um die Geburt. Ja.
Wie läuft denn so eine Frühgeburt im Verhältnis zu einer normalen Entbindung in Traunstein zum Beispiel ab, im Klinikum?
Wenn wir vor allem ein kleines Frühgeborenes erwarten, dann ist es wichtig, dass wir optimale Voraussetzungen haben. Und da ist dann ein Team aus erfahrenen Kinderärzten, erfahrenen Kinderkrankenschwestern da, die sich dann gleich nach der Geburt um das Frühgeborene kümmern können.
Herr Professor Bürger, was geschieht denn zum Beispiel mit Kindern, wo man bei der Schwangerschaft schon angeborene Fehlbildungen feststellt?
Wir haben ja in Traunstein das Glück, dass wir auch eine Kinderchirurgie haben. Und diese Kinderchirurgen werden schon während der Schwangerschaft mit in die Betreuung mit einbezogen. Und dann kann schon mit den Eltern besprochen werden, was unter Umständen auf dieses Kind zukommt und wie man dieses Kind später behandeln muss.
Ist denn bei jeder Geburt auch ein Kinderarzt mit dabei?
Bei jeder Frühgeburt ist auf jeden Fall ein Kinderarzt dabei und bei jedem Kaiserschnitt. Bei normalen, reifen Neugeborenen ist kein Kinderarzt dabei.
Wir sind stehen geblieben bei den Unterschieden von einer normalen Geburt zu einer Frühgeburt. Mit Sicherheit spielt doch hier auch die Zusammenarbeit mit der Gynäkologie eine sehr große Rolle, Herr Dr. Trips.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir hatten es vorher schon gesagt, wir als Kinderärzte werden dann auch gleich schon, wenn eine Frau mit Frühgeburtsbestrebungen in die Klinik kommt, zugezogen, aber nicht nur das. Wir tauschen uns auch sonst sehr, sehr eng aus. Zum einen machen wir gemeinsame Visiten, das heißt, wir Kinderärzte dürfen auf der Wochenstation mit die Frauen visitieren, die dort stationär aufgenommen sind. Wir werden bei ambulanten Terminen von Risikoschwangerschaften hinzugezogen und umgekehrt freuen wir uns auch, dass die Frauenärzte immer wieder zu Visiten zu uns auf die Kinderabteilung kommen, um dann auch zu sehen, was dann tatsächlich aus den Kindern hinterher geworden ist. Mhm. Zudem finden auch regelmäßig Konferenzen statt, wo wir dann einfach einmal im Monat auch noch besprechen, was ist im letzten Monat vorgefallen, was für spezielle Probleme gab es und so sind wir in engem Kontakt.
Was geschieht denn mit dem Frühgeborenen so unmittelbar nach der Geburt?
Direkt nach der Geburt ist wichtig, dass wir uns um die lebenswichtigen Funktionen kümmern und wenn wir jetzt an eine Frühgeburt so ganz an der Grenze der Überlebensfähigkeit denken, dann müssen wir erst einmal schauen, schlägt das Herz richtig, wie ist es mit der Atmung und diese Dinge. Und dazu haben wir direkt im Kreissaal einen Inkubator, das ist ein Brutkasten, der dann auch Rollen hat, dass wir den dann weiter transportieren können. Und dort versorgen wir dann gleich das Frühgeborene, haben dort quasi wie eine kleine Intensivstation alles mit dabei, was wir brauchen und beurteilen dann das Kind in den ersten Lebensminuten, um zu sehen, kann es ausreichend atmen, braucht es eine Unterstützung der Atmung, die wir dann auch gleich praktisch im Kreissaal schon geben können. Ist der Kreislauf ausreichend da und diese Dinge. Und dann benutzen wir diese Transporteinheit, um das Kind in einer sicheren Umgebung mit Sauerstoff, mit Wärme auf die Intensivstation fahren zu können und sind dann in der Regel in 2 bis 3 Minuten dann auch schon auf der Intensivstation gelandet. Mhm.
Herr Professor Bürger, Sie haben ja die Professur für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin und haben in 22 Jahren hier im Klinikum Traunstein die Kinderabteilung aufgebaut. Aus Ihrer Erfahrung, welche Überlebenschancen haben denn solche Frühgeborenen wirklich heute?
Hier muss man einmal sagen, dass sich in den über 20 Jahren sehr, sehr viel getan hat bei den Überlebenschancen und auch beim Qualität des Überlebens von diesen Frühgeborenen. Vor 20 Jahren war es so, dass die 27. bis 28. Woche etwa die Grenze der Lebensfähigkeit war. Darunter hatten die Kinder praktisch keine Überlebenschance. Heute hat sich das so geändert, dass wir schon in der 23. und 24. Schwangerschaftswoche etwa 50% Überlebenschance haben. Die Chancen steigen dann so 27., 28. Woche auf ca. 90% und bei den Wochen 30, 32 oder noch weiter, da sterben eigentlich nur noch ganz selten Kinder. Entweder wenn sie Fehlbildungen haben oder ganz schwere Infektionen. Die anderen Kinder überleben normalerweise. Es hat sich aber auch noch sehr viel in der Art des Überlebens getan. Das heißt, die Chancen, dass diese Kinder weitgehend gesund werden, sind erheblich besser geworden. Zum einen haben wir hier in Traunstein von Anfang an versucht, dass nicht in den peripheren Kliniken Frühgeborene zur Welt kommen, sondern dass im Mutterleib die Kinder bereits nach Traunstein kommen. Man sagt immer, der Mutterleib ist der beste Inkubator für das Kind. Und dann haben wir schon vor circa 15 Jahren die sogenannte sanfte Pflege eingeführt. Das heißt, dass wir möglichst wenig Apparatemedizin machen, möglichst wenig Schmerzen den Frühgeborenen zumuten und die Mütter sehr, sehr früh mit einbinden, dass zum Beispiel die Kinder auf die Brust der Mutter gelegt werden. Wir versuchen auch mit so wenig künstlicher Beatmung wie möglich hinzukommen. Und durch diese ganzen Methoden ist es gelungen, dass die Kinder letztendlich mit wesentlich weniger Schäden nach Hause gehen und auch die Beziehung zwischen Mutter und Kind wesentlich besser ist.
Jetzt erklärt sich das natürlich, dass Sie versuchen, wie Sie vorhin auch gesagt haben, dass man natürlich Frühgeburten versucht, noch irgendwo hinauszuziehen oder zu verhindern, dass Sie versuchen, so lange wie möglich natürlich das Kind im Mutterleib zu behalten.
Ja, das ist richtig. Und dazu muss halt auch die Frauenklinik spezialisiert sein. Und das bedeutet eben, dass in den peripheren Geburtskliniken das nicht gemacht werden sollte, sondern bei so frühen Frühgeburtsbestrebungen sollten die Mütter nach Traunstein verlegt werden, damit wir eben wirklich hier in unserem Perinatalzentrum eine optimale Versorgung vor und nach der Geburt für dieses Kind gewährleisten können.
Schaffen die das denn in der Regel immer noch bis dahin zu kommen? Also es gibt ja Situationen, wo es dann wirklich ganz schnell gehen muss.
Im Zweifelsfall, wenn es nicht mehr zu schaffen ist, wenn die Geburt bereits zugange ist, dann fliegen wir im Notfall mit dem Hubschrauber dorthin mit einem Inkubator und mit einem Team und können dann auch in der peripheren Klinik das Kind abholen. Aber besser ist es, wenn es noch gelingt, möglichst unter Wehenhemmung, dass die Mutter zu uns nach Traunstein verlegt wird.
Welches ist denn das größte Problem in der Behandlung von Frühgeborenen und welches sind die ersten Schritte in der Behandlung nach der Frühgeburt?
Wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, dass wir dann gleich nach der Geburt uns um die lebenswichtigen Organe, um die Atmung, um den Kreislauf kümmern. Und was dann auch schon in den ersten Minuten des Lebens dazugehört, ist, dass wir den Kindern eine Infusion geben, um sie mit lebenswichtigen Nährstoffen und Stoffen wie zum Beispiel Zucker zu versorgen, weil ja ganz abrupt die Verbindung zum Mutterleib mit der Nabelschnur durchtrennt wird. Und dann müssen wir die ganzen wichtigen Substanzen, die so ein Frühgeborenes zum Wachstum und zum Leben braucht, über eine Infusion geben. Das sind so die ersten Dinge, die wir tun, zum Teil noch im Kreissaal, zum Teil dann aber direkt auf der Intensivstation. Und das große Problem, das wir haben, ist, dass so ein frühgeborenes Kind noch sehr unreif ist und viele Organsysteme sind noch sehr unreif und die müssen wir dann eben entsprechend unterstützen.
Stichwort Organsysteme, also welche der Organe sind in der Regel denn am häufigsten betroffen und müssen eben dann auch gleich schon in der Intensivstation behandelt werden?
Die Lunge steht da sicher erstmal im Vordergrund, weil die Lunge dafür da ist, dass Sauerstoff, der für alle Organe lebenswichtig ist, in den Kreislauf des Kindes gelangen kann. Und dort müssen wir dann bei den kleinen Frühgeborenen oft unterstützend eingreifen. Das heißt, wir müssen dann oft die kleinen Frühgeborenen künstlich beatmen. Wenn die Lunge noch nicht richtig entfaltet ist, was häufig der Fall ist, können wir mit Medikamenten die Lungenentfaltung unterstützen. Aber auch andere Organe, wie zum Beispiel der Darm, der dafür zuständig ist, dass ein Kind oder ein Mensch wichtige Nahrung aufnehmen kann, ist noch unreif. Und das ist oft ein langwieriger Prozess, dass wir die Frühgeborenen dahin bekommen, dass sie ihre Nahrung auch auf dem normalen Wege aufnehmen können.
Die Anwendung von Sauerstoff als Medikament zum Beispiel in der Behandlung von Frühgeborenen birgt auch Gefahren in sich. Welche Negativwirkungen können denn hier überhaupt entstehen?
Also vielleicht erst nochmal so zu den positiven Wirkungen. Sauerstoff ist einfach ein lebenswichtiger Stoff für alle Organsysteme, natürlich auch insbesondere für das Gehirn. Es gibt aber auch Gefahren. Wir wissen, dass wenn wir sehr viel Sauerstoff anwenden müssen, dass sich das auf die Netzhaut, also auf die Augen der frühgeborenen Kinder negativ auswirken kann. Dahingehend, dass wir durch den Sauerstoff die Blutgefäße in der Netzhaut anregen, zu viel zu wachsen. Und dann kann es passieren, dass es zu Netzhautablösungen kommt. Das kann bis zu einer Erblindung führen. Und deshalb müssen wir so versuchen, diese Gratwanderung zu gehen, dass wir so viel Sauerstoff als nötig, aber so wenig wie möglich den Frühgeborenen verabreichen.
Wie sieht es denn mit der Beatmung der Lunge aus? Wie funktioniert denn sowas?
Herr Professor Bürger hat schon gesagt, dass wir versuchen, sehr individuell auf die Kinder einzugehen. Und es gibt schon kleine Frühgeborene, die das mit der Atmung alleine sehr gut hinbekommen. Und dann versuchen wir, so wenig wie möglich zu unterstützen. Wenn das aber nötig ist, dann führen wir einen Schlauch in die Luftröhre des frühgeborenen Kindes ein und können darüber Sauerstoff geben und das Kind darüber künstlich beatmen.
Ist das nicht sehr unangenehm oder sogar schmerzhaft, wie man auch schon von Erwachsenen ja gehört, an so ein Gerät angeschlossen zu sein, sodass gerade bei Frühgeborenen ein nachhaltig traumatisierter Eindruck entstehen könnte?
Solche Prozeduren, die sind schmerzhaft und die sind auch bei Frühgeborenen schmerzhaft. Und deshalb verfügen wir heute glücklicherweise über Medikamente, um diese Schmerzen auch gut behandeln zu können. Und wenn wir zum Beispiel so einen Schlauch in die Luftröhre einführen, dann geben wir wie bei einer Narkose bei einem Erwachsenen Medikamente, um einem Frühgeborenen auch hier die Schmerzen zu nehmen.
Für Eltern, die also bei Ihnen zu Besuch dann kommen, muss es doch sicher auch eine ganz schlimme oder ich möchte schon fast sagen eine Horrorvorstellung sein, Ihre kleinen Neugeborenen hier an Schläuchen und Geräten angeschlossen zu sehen. Wie gehen Sie damit um?
Es ist sicher für die Eltern erstmal ja eine Art Schock, ihr Frühgeborenes, das ja auch noch sehr unreif aussieht, zu sehen und dann auch noch mit so vielen Geräten. Und viele Eltern sind da natürlich auch hilflos. Und wir versuchen die Eltern natürlich von Anfang an gut zu begleiten und wir haben auch da wieder Psychologen an unserer Seite, die den Eltern von der ersten Minute an zur Seite stehen können.
Ich denke, das ist ganz besonders wichtig, sicher. Müssen denn hier auch Regeln beim Besuch der Frühgeborenen für die Eltern beachtet werden?
Es gibt gewisse Regeln, zum einen dahingehend, dass es für die Frühgeborenen unglaublich wichtig ist, in einer ruhigen Atmosphäre aufzuwachsen und deshalb versuchen wir, möglichst viel Lärm, möglichst viel Stress von den Frühgeborenen fernzuhalten und so auch den Besuch etwas zu beschränken auf der Intensivstation. Die Eltern sind natürlich jederzeit herzlich willkommen. Rund um die Uhr können die bei ihrem Kind sein, wenn sie möchten. Und hygienische Maßnahmen müssen wir natürlich auch ergreifen, weil so ein frühgeborenes Kind hat noch nicht so ein gutes Abwehrsystem. Und hier müssen wir gut auf Hygiene achten und bringen das dann auch den Eltern bei, wie sie sich da richtig verhalten können.
Sind es mehr die Frauen, die Mütter oder mehr sogar die Väter, die sich da hier vielleicht ganz besonders mit identifizieren, aufregen, besorgt sind? Oder ist es bei beiden gleich?
Es ist sicher bei beiden etwas unterschiedlich und oft wechselt sich das ab. Es gibt gerade während so eines doch oft mehrmonatigen Aufenthaltes eines frühgeborenen Kindes immer wieder Phasen, wo es den Eltern auch mal schlechter geht oder wo es dem Kind schlecht geht und sich das natürlich auch auf die Eltern dann auswirkt. Und oft ist es so, dass es dann mal einem Elternteil besser geht und dem anderen schlecht und dann können die sich dann auch gegenseitig stützen und das ist ganz hilfreich. Die Männer stürzen sich am Anfang oft so ein bisschen auf die Technik, ja, und interessieren sich für die Monitore und diese Dinge, die wir da so haben, ja, und sehen das oft dann so etwas nüchtern und versuchen es sehr rationell anzugehen, ja. Und die Mütter sind dann schon oft die, die da die Emotionen dann auch am Anfang mit reinbringen und ja, es ist auch gar nicht so schlecht, wenn man die Emotionen rauslassen kann.
Ja. Bevor wir jetzt den weiteren Verlauf in der Behandlung eines Frühgeborenen, bis es dann auch wieder aus der Intensivstation rauskommen kann und wie es aussieht mit der Fütterung bei Frühgeborenen. Bevor wir darüber sprechen, machen wir jetzt nochmal eine kurze Pause und wir geben zurück an die Weltnachrichten und dann melden wir uns wieder zur zweiten Stunde von Musik und Medizin. Also bleiben Sie dran. Für alle, die sich jetzt erst zugeschaltet haben, dieses Mal wieder live aus dem Parkhotel, das traditionsreiche Haus im Herzen der Stadt Traunstein und unser Thema heute Abend zu früh ins Leben, immer bessere Überlebenschancen bei Frühgeborenen durch den technischen Fortschritt und die Möglichkeiten in der modernen Medizin. Und zu Gast bei mir noch in der Sendung Professor Dr. Ulrich Bürger, Chefarzt der Kinderabteilung im Klinikum Traunstein und Herr Dr. Tobias Trips, Oberarzt der Kinderintensivstation. Ja, Herr Dr. Trips, wir sind stehen geblieben, eigentlich wie Sie Eltern hier auch mit betreuen und mit in das Geschehen rund um Ihr Kind einbinden können.
Ja, es ist uns ein ganz wichtiger Punkt, dass die Eltern eigentlich von Anfang an sehr mit einbezogen werden und als Professor Bürger diese Abteilung hier gegründet hat, war er da sicher auch deutschlandweit ein Vorreiter, der da die Eltern viel mit einbezogen hat und das ist etwas, was wir hier bei uns sehr, sehr ernst nehmen. Dazu gehört, dass sich die Schwestern sehr viel Zeit nehmen, die Eltern anzuleiten, die ganz normalen Tätigkeiten auch bei diesen kleinen Frühgeborenen schon zu lernen, wie zum Beispiel das Wickeln, ja, oder dann auch ins Füttern mit einbezogen werden. Dazu gehört auch, dass wir Ärzte versuchen, uns viel Zeit für Gespräche mit den Eltern zu nehmen und die Eltern zu informieren, was es denn an Neuigkeiten gibt, weil bei so einem kleinen Frühgeborenen, da tut sich doch eigentlich jeden Tag wieder was Neues. Und wie ich vorhin auch schon erwähnte, sind wir sehr froh, dass wir seit Anfang diesen Jahres zwei Psychologen auch auf unserer Station haben, die auch hier den Eltern zur Seite stehen können und einfach auch mal ein offenes Ohr haben, wenn die Eltern mal traurig sind oder Krisen zu bewältigen haben.
Sie erwähnen gerade das Stichwort Füttern. Wann und wie kann bei Frühgeborenen mit der Fütterung begonnen werden?
Bei den Frühgeborenen ist ja noch der ganze Magen-Darm-Trakt sehr unreif und wir müssen da vorsichtig sein mit der Nahrung und deshalb geben wir am Anfang Infusion, wo wir den Kindern die wichtigen Nährstoffe wie Eiweiß, Zucker und Fett zuführen können. Dennoch ist es gut, damit der Darm gut reifen kann, den Kindern schon recht früh Nahrung zu geben. Und da ist die Muttermilch das Allerbeste. Und deshalb bitten wir die Mütter, die Muttermilch abzupumpen, weil die Frühgeborenen am Anfang noch gar nicht kräftig genug sind, diese Muttermilch selber zu trinken. Und die kleinen Kinder kriegen dann über eine Sonde, die in den Magen geht, dann schon in den ersten Lebenstagen die ersten Tropfen und Gramm Muttermilch, ja. Und dann sehen wir einfach, wie es geht und steigern dann diese Menge langsam aber sicher. Und irgendwann ist dann auch ein Punkt erreicht, wo die Kinder das kräftiger sind und dann können auch die Mütter ihre kleinen Frühgeborenen anlegen und an die Brust nehmen, so wie jedes reife Kind auch.
Kann man denn mit dieser Muttermilch auch zum Beispiel so eine Darmerkrankung wie diese Enterokolitis verhindern?
Muttermilch ist da sicher auch ein wichtiger Faktor, der da einen gewissen Schutz hat. Umgekehrt kann so eine Darmerkrankung trotz Muttermilchernährung mal auftreten und dann kann es passieren, wenn wir da Anzeichen dafür sehen, dass wir dann auch mal mit der Nahrung pausieren müssen und dann wieder mehr Nahrung über die Infusion geben müssen in solchen Fällen.
Kann man die behandeln, diese Erkrankung?
Ein Punkt, den ich schon sagte, ist eben, dass wir die Nahrung dann etwas zurücknehmen und dann den Darm praktisch für diese Zeit schonen. Und das andere ist, dass wir Antibiotika geben.
Vielleicht noch ein weiterer wichtiger Aspekt. Wie wirken sich die Beatmung von Sauerstoff und Energiemangel am Gehirn des sehr kleinen Frühgeborenen aus?
Also das Gehirn ist bei Frühgeborenen auch ein ganz, ganz empfindliches Organ. Und vor allem die ersten Lebensstunden, die ersten Lebenstage sind dort eine wichtige Zeit und auch eine sehr gefährliche Zeit. Und leider gerade bei den kleinen Frühgeborenen gibt es Hirnblutungen, die auftreten können, weil das Blutgefäßsystem noch sehr labil ist, weil die Blutgerinnung noch nicht richtig stabil ist. Und deshalb versuchen wir, wie Professor Bürger ja eingangs schon sagte, eine sehr, sehr schonende Behandlung der Frühgeborenen bei uns umzusetzen, um diese Hirnblutungsgefahr möglichst gering zu halten.
Jetzt wann und wie kann denn eine Verlegung des Frühchens von der Intensiv- auf die Frühgeborenenstation erfolgen, sofern sie vorhanden ist? Bei Ihnen ist es, glaube ich, ein bisschen anders.
Ja, wir haben da ein anderes Konzept und wir möchten gerne, dass die kleinen Frühgeborenen von der ersten Minute bis zur Entlassung nach Hause vom gleichen Team aus Schwestern und Ärzten behandelt werden. Und deshalb haben wir ein Zimmer auf der Intensivstation geschaffen, wo dann die Frühgeborenen, wenn sie schon etwas reifer und stabiler sind, dann hingebracht werden und aber vom gleichen Team weiter behandelt werden. Das heißt, die bleiben wirklich in einer Hand.
Herr Professor Bürger, gibt es auch die Möglichkeit bei Ihnen in Traunstein zum Beispiel, ähnlich wie bei der Betreuung von krebskranken Kindern, bei Bedarf die Mutter mit unterzubringen?
Ja, wir haben selbstverständlich diese Möglichkeit. Zunächst relativ kurz nach der Geburt bleiben die Mütter im Bereich der Frauenklinik und können jederzeit zu uns runterkommen. Es ist ja nur ein Stockwerk dazwischen. Wenn dann die Mutter entlassen werden kann, kann sie, wenn sie in der Nähe wohnt, von zu Hause jederzeit zu uns reinkommen. Wenn sie etwas weiter weg wohnt, haben wir aber auch die Möglichkeit, in Apartments die Mütter unterzubringen und sie können jederzeit zur Pflege des Kindes, zum Füttern oder zum Besuchen zu uns kommen.
Nehmen denn die Eltern das in der Regel sehr gerne an oder gibt es da welche, die sagen, ach nee, da möchte ich nicht unbedingt hin, das ist mir zu unheimlich, das machen wir dann lieber später zu Hause in aller Ruhe?
Das ist Gott sei Dank die Ausnahme und wir sind sehr, sehr froh, dass eigentlich fast alle Eltern bei diesen Kindern sehr viel da sind. Und das ist auch für die spätere Beziehung zwischen Mutter und Kind oder den Eltern und dem Kind sehr, sehr wichtig. Und deswegen fördern wir es eben, dass die Eltern so viel beim Kind sind wie nur irgend möglich.
Und wir sind stehen geblieben. Wann ist denn bei einem sehr unreifen Frühgeborenen an Entlassung überhaupt zu denken, Herr Dr. Trips?
Ja, normalerweise streben wir so ungefähr den errechneten Geburtstermin an, also die 40 Wochen. Ja. Allerdings ist es auch sehr unterschiedlich. Jedes Frühgeborene ist schon ein eigenes Individuum und ein eigener Mensch und jeder ist einfach etwas anders. Sicher behalten wir die Kinder bis zur vollendeten 36. Schwangerschaftswoche bei uns, weil wir wissen, dass bis dahin das Atemzentrum noch nicht richtig ausgereift ist und es dann auch mal zu Atempausen kommen kann, die wir einfach dann in der Klinik überwachen müssen. Und ansonsten ist es wichtig, dass wir sehen, ist die Atmung stabil, können die Kinder ausreichend Nahrung zu sich nehmen und können sie dabei wachsen und gedeihen. Und das sind die Punkte, an denen wir dann eine Entlassung festmachen. Und der zweite wichtige Punkt ist, die Eltern müssen natürlich auch so weit sein, dass sie sich vorstellen können, dieses kleine Frühgeborene jetzt auch zu Hause selbstständig versorgen zu können. Das heißt, da sind wir auch immer in engem Dialog mit den Eltern, um dann den optimalen Zeitpunkt einer Entlassung festzumachen.
Das wollte ich gerade sagen, da herrscht doch bestimmt ein sehr, sehr großer Mammel davor noch.
Da ist sicher Angst da. Mhm. Und deshalb versuchen wir, die Eltern auch während des Aufenthalts immer mehr in die Routineversorgung des Kindes einzubeziehen, dass die Eltern da auch bis zur Entlassung eine große Sicherheit gewinnen.
Gibt es denn da noch bestimmte Untersuchungen, die vor der Entlassung unbedingt durchgeführt werden müssen?
Wir ziehen dann immer auch noch einen Augenarzt zu. Wir hatten ja vorher über die Erkrankung der Netzhaut gesprochen. Und da haben wir glücklicherweise den Dr. Spiegelberg als erfahrenen Augenarzt in der Klinik, beziehungsweise er kommt zu uns in die Klinik und führt diese Augenuntersuchung durch.
Wie lange empfiehlt es sich denn, das Kind monitorüberwacht zu halten? Und was geschieht dann zu Hause? Kann man hierfür denn auch einen Monitor beantragen?
Auch da ist es wieder sehr unterschiedlich und es gibt Kinder, die sind dann wirklich so stabil, dass wir den Eltern guten Gewissens sagen können, wir halten eine Monitorüberwachung zu Hause für nicht erforderlich. Es gibt aber Kinder, die doch noch so ein bisschen instabil mit der Atmung sind und dann gibt es eben die Möglichkeit, eine Monitorüberwachung zu Hause fortzuführen, was wir dann auch gerne in die Wege leiten.
Vielleicht noch eine Frage bezüglich der Impfungen. Wann sollten da die ersten erfolgen und welche?
Die Frühgeborenen haben eben ein gewisses Risiko, an Infektionserkrankungen zu erkranken und deshalb ist es wichtig, dass sie eigentlich schon bevor sie nach Hause gehen mit den ersten Impfungen versorgt werden und die erste Impfung führen wir dann bei uns so quasi in der Woche vor Entlassung in der Klinik noch durch.
Ja, bevor wir dann auf die Frühgeborenen-Nachsorge zu sprechen kommen, widmen wir uns gleich auch noch den weiteren Bereichen der Abteilung für Kindermedizin hier im Klinikum Traunstein. Herr Professor Bürger, wie schon vorhin erwähnt, von Anfang an sozusagen Ihr Werk. Das macht doch sicher ein wenig stolz, wenn man zurückblickt, was in 22 Jahren so alles entstanden ist und was vielleicht auch noch in Zukunft entstehen wird.
Ja, ich denke, wir haben halt versucht in Traunstein, dass wir von den kleinen Frühgeborenen an bis ins Jugendalter hinein die Kinder möglichst komplett versorgen können. Allerdings haben wir onkologische Erkrankungen ausgenommen. Dies liegt daran, dass wir eine sehr, sehr kurze Liegedauer in unserer Klinik haben. Wir haben bei den Statistiken, die immer wieder bundesweit gemacht werden, meistens mit die kürzeste von ganz Deutschland. Und da hat man natürlich einen enormen Durchmarsch, wenn ich so sagen will, an Kindern, die auch Infekte und alle möglichen Erkrankungen haben. Und das ist natürlich bei onkologischen Patienten sehr schlecht, weil diese besonders gefährdet sind für Infektionen. Und deswegen arbeiten wir hier mit München sehr eng zusammen und schicken diese Kinder für die Intensivtherapie nach München. Allerdings die Zwischenbetreuung kann zwischen diesen Intensivmaßnahmen wieder in Traunstein erfolgen.
Mhm. Welche der verschiedenen Erkrankungen zählen denn hier in der Hauptsache noch dazu?
Ja, wie gesagt, können wir eigentlich alles behandeln, außer diesen onkologischen Erkrankungen. Man muss sagen, bei Kindern sehr häufig sind Infektionserkrankungen. Allerdings haben wir natürlich da nur die Kinder, die besonders schwer krank sind, die eben nicht zu Hause von den Ärzten versorgt werden können. Dann klären wir unklare Erkrankungen wie Stoffwechselerkrankungen, Syndrome oder andere unklare Entwicklungsverzögerungen auf. Und wir haben mehrere Spezialisten für zum Beispiel Herzerkrankungen bei Kindern, für Nierenerkrankungen bei Kindern und wie eben vorhin schon mal erwähnt, die Kinderchirurgie für Verletzungen oder Fehlbildungsoperationen.
Welche Möglichkeiten der Behandlung können Sie denn anbieten? Also stationär zum Beispiel und ambulant?
Rein ambulant ist bei uns eigentlich nur die Kinderkardiologie, weil bei uns drei Ärzte hier die Möglichkeit haben, ambulante Versorgung der Patienten zu machen. Wir haben eine sehr große Kindertagesklinik, da waren wir auch die ersten in Deutschland, die dies betrieben haben, wo wir die ganzen Patienten eben behandeln, die nicht über Nacht liegen müssen und bei uns diagnostiziert werden können. Und wir haben schließlich die stationären Möglichkeiten, Kinder zu behandeln.
Ja, und zurück zu Ihnen, Herr Professor Bürger. Wie sieht es aus mit den psychosomatischen Erkrankungen? Können diese auch schon bei Ihnen im Klinikum behandelt werden? bei Kindern?
Ja, wir haben gesehen, dass bei Kindern psychosomatische Erkrankungen in den letzten 10 Jahren, möchte ich meinen, deutlich zugenommen haben. Und deswegen haben wir uns dann auch darum gekümmert, dass wir diese auch in Traunstein behandeln dürfen. Zum einen ist es immer sehr schwierig, Kinder in Kinder- und Jugendpsychiatrien unterzubekommen. Die sind meistens überfüllt, haben lange Wartezeiten. Und es ist auch so, dass die Eltern viel lieber ihre Kinder hier vor Ort behandelt haben möchten. Und deswegen haben wir innerhalb unserer Kinderabteilung eine Psychosomatik aufgemacht, wo wir momentan bis zu 11 Kinder gleichzeitig behandeln können.
Wenn wir noch einen Blick in die Zukunft werfen, gibt es da noch so einiges, was Sie gerne noch verwirklichen möchten in den vielen Jahren, wo Sie jetzt schon tätig waren, haben Sie ja schon mehr oder weniger die gesamte Abteilung aufgebaut, aber vielleicht haben Sie doch immer noch mal einen Wunsch. Gibt es da irgendwas in der konkreten Planung, worüber Sie vielleicht heute und was Sie uns heute schon verraten möchten?
Ja, wenn, müsste man hier auch wieder die Psychosomatik nennen. Wir haben momentan das Problem, dass die Psychosomatik in der Akutmedizin untergebracht ist und diese Kinder brauchen doch eigentlich ihren eigenen Bereich. Und deswegen wünschen wir uns, dass möglichst eine eigene psychosomatische Station mit einer psychosomatischen Tagesklinik für Kinder aufgebaut wird und wir dies aus dem Akutbereich rausnehmen können und dann auch endlich unsere Wartezeiten los sind, dass wir also mit einem Team, was die Kinder rundum betreuen kann, diese Kinder sehr gut versorgen können.
Lassen Sie uns vielleicht unbedingt noch ein ganz weiteres wichtiges Thema ansprechen, was auch Ihnen, Herr Dr. Trips, ganz besonders am Herzen liegt, nämlich die Nachsorge eines Frühgeborenen, denn wenn es zum ersten Mal nach Hause zu den Eltern darf.
Ja, das ist nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wenn dann ein Stück Normalität für die Eltern beginnt. Und da haben wir eben in der Vergangenheit festgestellt, dass die Eltern oft mit großen Sorgen und Ängsten nach Hause gehen und hatten uns überlegt, wie können wir an dieser Schnittstelle Klinik nach Hause den Eltern noch besser beistehen.
Welche Erfahrungen haben Sie denn hier mit den jungen Eltern gemacht und was geben Sie ihnen im Allgemeinen so mit auf den Weg?
Wir haben eben die Erfahrung gemacht, dadurch, dass wir die Frühgeborenen ja auch nachuntersuchen, die werden dann in regelmäßigen Abständen in unserem sozialpädiatrischen Zentrum untersucht, um einfach zu sehen, wie sie sich entwickeln. Und da haben wir viel Rückmeldung in den letzten Jahren bekommen und haben eben dadurch erst gelernt, dass die Eltern zu Hause oft in großer Sorge sind. Jetzt haben sie die alleinige Verantwortung für das Kind, um das sich über Wochen und Monate ein Team aus Spezialisten gekümmert hat. Ja. Und da versuchen wir schon während des Klinikaufenthalts die Eltern zu unterstützen und zu schulen und sind jetzt glücklicherweise auch so weit, dass wir die Eltern zu Hause betreuen können.
Vor allen Dingen auch wegen des plötzlichen Kindstods, was ja doch hin und wieder immer mal vorkommt, dass man sie da auch rechtzeitig einweist und informiert, wie man das verhindern kann.
Der plötzliche Kindstod spielt da sicher eine Rolle. Da ist eine etwas größere Wahrscheinlichkeit, dass das bei Frühgeborenen passiert. Und da kann eben zum Beispiel ein Monitor, der zu Hause noch eine gewisse Sicherheit den Eltern gibt, dafür helfen, dass es dazu hoffentlich nie kommen wird.
Im Übrigen gibt es ja hier eine ganz besonders wichtige Einrichtung mit dem schönen Namen der Bunte Kreis, welche den jungen Familien helfen soll, die ersten Probleme im Umgang mit dem Kind zu bewältigen. Seit wann besteht denn diese Einrichtung und wer gehört denn alles dazu?
Also der Bunte Kreis ist eine Einrichtung, die es bundesweit gibt und die schon in den 90er Jahren in Augsburg gegründet worden ist. Und wir haben jetzt Anfang diesen Jahres hier in Traunstein einen bunten Kreis Traunstein gegründet, ausgehend von unserer Kinderintensivstation. Und wir haben einige sehr engagierte Kinderintensivschwestern, die Anita Wimmer und die Martina Kohlhepp haben da auch eine Zusatzausbildung noch in Augsburg gemacht. Und jetzt können wir es wirklich umsetzen, dass wir Eltern frühgeborener Kinder auch nach Hause begleiten. Das heißt, die Intensivschwestern gehen mit nach Hause, begleiten die Eltern nach Hause, unterstützen sie in den ersten wichtigen Wochen zu Hause.
Jetzt wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Welche denn der vielen Aufgaben können diese Schwestern denn hier erfüllen und wer trägt die Kosten für das Projekt?
Das sind sehr vielfältige Aufgaben, die Schwestern draußen mit übernehmen. Bei vielen Frühgeborenen, wo nicht so große Probleme da sind, da reicht es, wenn die Schwestern nach Hause kommen und vielleicht ein bisschen beraten, den Eltern den einen oder anderen Tipp noch geben. Und dann ist manchmal schon nach einigen Besuchen eigentlich klar, die Eltern kommen gut damit zurecht. Aber es gibt auch Frühgeborene, die vielleicht noch mit Problemen nach Hause gehen, vielleicht noch Sauerstoff auch zu Hause brauchen. Und da ist dann natürlich ganz wichtig, dass die Schwestern hier zu Hause den Eltern bei Tätigkeiten helfen, beratende Funktion ausüben oder wenn man feststellt, es geht zu Hause doch nicht so gut, wie wir es gehofft hatten, dann weitere Schritte einzuleiten.
Wie sieht das aus mit den Kosten? Wird das von der Kasse getragen?
Es ist so, dass die Kassen eigentlich seit Anfang des Jahres dazu verpflichtet sind, die Kosten zu tragen. Leider ist das noch nicht komplett umgesetzt. Wir haben da jetzt im Oktober wieder Verhandlungen mit den Kassen und hoffen auf eine bessere Vergütung. Aber ein Teil der Kosten wird bereits von den Kassen übernommen. Und wir sind in der glücklichen Situation, dass das Klinikum Traunstein sich bereit erklärt hat, die restlichen Kosten dafür zumindest für eine Anlaufphase zu übernehmen.
Wie war so die Entwicklung in der ersten Zeit? Wurde das gut angenommen?
Es wird sehr gut angenommen und die Eltern sind eigentlich begeistert davon und sind sehr froh, dass sie da noch meine Unterstützung auch zu Hause haben.
Sie sagten, das ist eine bundesweite Einrichtung, das heißt also auch in anderen Städten und großen Kliniken ist das üblich?
Es ist leider noch nicht so üblich. Wir sind da in Bayern Vorreiter, auch bundesweit. In Bayern gibt es mit Abstand die meisten bunten Kreiseinrichtungen, aber es ist eine sehr wichtige Sache, die auch vom Bund und vom Bundesgesundheitsministerium gefördert wird und wie gesagt, es ist auch inzwischen Gesetz, dass solche Einrichtungen flächendeckend vorhanden sein sollten.
Und es sind also speziell ausgebildete Schwestern, benötigen die da eine längere Ausbildung noch zusätzlich dafür oder reicht das die Ausbildung, die sie schon in der Klinik bekommen?
Es ist natürlich ganz wichtig, dass viel Erfahrung als Kinderkrankenschwester mit da ist und es gibt aber natürlich in diesem ambulanten Feld neue Aufgaben, die auf die Schwestern zukommen und dadurch wird in Augsburg eine Ausbildung, die über mehrere Wochen blockweise geht, angeboten. Und da haben wir eben zwei Schwestern, die das prima absolviert haben und da sehr, sehr viel Engagement reingesteckt haben.
Und bevor wir so langsam zum Ende unserer heutigen Sendung wiederkommen, vielleicht noch eine ganz wichtige Frage. Herr Dr. Trips, wie gestaltet sich die ärztliche Betreuung nach der Entlassung und in welchen Abständen müssen weitere Untersuchungen stattfinden?
Also die ärztliche Betreuung, die gliedert sich in verschiedene Bereiche auf. Und der eine Punkt ist, dass wir natürlich auch den Eltern sagen, dass sie rund um die Uhr uns in der Klinik nochmal anrufen können, wenn es Fragen und Nöte gibt. Das zweite ist, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich, dass die niedergelassenen Kinderärzte auch die Betreuung der Frühgeborenen übernehmen. Und da machen wir es in aller Regel so, dass wir schon mal telefonischen Kontakt zu den niedergelassenen Kollegen aufnehmen, damit die einfach jetzt schon mal wissen, in Kürze wird sich ein frühgeborenes Kind bei ihnen vorstellen und welche spezifischen Probleme bei diesem Kind dann auch aufgetreten sind. Und beim niedergelassenen Kinderarzt erfolgen dann die ganz normalen weiteren Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen. Und der dritte sehr, sehr wichtige Punkt ist, dass wir die frühgeborenen Kinder entwicklungsneurologisch untersuchen. Das heißt, wir haben Spezialisten, Kinderärzte, die sich sehr gut mit der Entwicklung frühgeborener Kinder auskennen und die diese Kinder dann in regelmäßigen Abständen untersuchen. Die erste Untersuchung ist meistens so 6 Wochen nach der Entlassung aus der Klinik. Und das geht dann aber bis ins zweite Lebensjahr rein, weil wir wissen, dass wir einfach sicher sein wollen, dass die Kinder sich in allen Bereichen gut entwickeln. Und das ist eigentlich erst so mit dem zweiten Lebensjahr sicher, wenn der Spracherwerb dann auch einsetzt.
Nun, für alle diejenigen, die sich noch intensiver hier informieren möchten, gibt es denn noch weitere Kontaktmöglichkeiten, wohin man sich wenden kann?
Natürlich stehen wir im Klinikum Traunstein in der Kinderabteilung sehr gerne den Eltern, die Fragen rund um das frühgeborene Kind haben, zur Verfügung. Da kann man entweder im Internet unter klinikumtraunstein.de nachschauen oder dann natürlich auch Kontakt mit unserem Sekretariat aufnehmen. Und eine ganz wichtige Vereinigung ist noch der Bundesverband Eltern frühgeborener Kinder, die auch hier viele Informationsmaterialien für Eltern frühgeborener Kinder bereitstellen. Auch das kann man über das Internet gut finden.
Ja genau, im Internet gibt es ja sicher eine ganze Menge noch an Adressen und Möglichkeiten und es gibt auch eine Menge an sehr interessantes Informationsmaterial, Handbücher, die man auch bei Ihnen bekommen kann. Also ich fand es zumindest auch für die Vorbereitung sehr interessant, wie man heute hier Aufklärung für junge Mütter und auch die jungen Eltern generell betreiben kann. Vielleicht von Ihnen noch ein kleiner Tipp oder ein kleiner Hinweis oder vielleicht irgendetwas, was Sie unseren Hörern und Hörerinnen noch gerne auf den Weg geben möchten?
Ja, ich denke, wenn wir jetzt auch viel über Probleme und Sorgen in der Schwangerschaft gesprochen haben, so denke ich, ist trotz allem eigentlich wichtig, dass man sich in der Schwangerschaft auf das Kind freut und selbst wenn es zur Frühgeburt kommt, dass man einfach den Optimismus hat und den können wir nur bestärken, dass das Kind sich gut entwickelt und einen guten weiteren Lebensweg vor sich hat.
Vor allen Dingen nach den Erfahrungswerten, die wir vorhin von Ihnen und von Herrn Professor Burge gehört haben, dass doch die Überlebenschancen mittlerweile doch sehr, sehr groß sind und dass jeder da guten Mutes sein kann. Ja, und damit sind wir für heute schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Mir bleibt nur noch zu sagen, danke für zwei sehr informative Stunden mit Ihnen hier heute Abend, Herr Professor Bürger. Ganz besonderen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, und Herr Dr. Trips. Und natürlich wie immer auch für Ihr Interesse zu Hause, meine lieben Hörer und Hörerinnen, und unseren Gästen hier im Parkhotel Traunstein. Wir hören uns schon wieder im sogenannten Herzmonat November. Sie können sich schon vorstellen, um was es dann geht. Und bis dahin bleiben Sie mir wie immer gesund und munter irgendwie. Bis zum nächsten Mal, und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und kommen Sie gut durch den Oktober.